Ladies and gentlemen, tonight, live from Bodega Bay, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch. Sponsored by the American Humane Association, no birds were harmed in the making of this plausch.
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leinen los. Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.
Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da.
Köpfe rollen, es geht heiß her und Träume werden wahr. Sammelt euch Matrosen, auf Deck nun vorwärts Marsch. Erzählt nur nichts dem Mauskonzern.
Schutzkrieg ist euch am Arsch!
Hey, hey, Piraten, kommt ganz schnell herbei. Schwingt, geschwingt das Holzbein, sonst ist der Spaß vorbei. Hey, hey, Piraten, der Plausch, der ist famos. Drum setzt euch und höret her, jawoll, es geht jetzt los.
Einmal pro Staffel graben wir traditionell einen Klassiker aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods aus der Mottenkiste und prüfen ihn auf Herz und Nieren. Und auch auf Aktualität. Heute ist es wieder soweit und wir beschäftigen uns mit einem Werk des Altmeisters des Suspense. Ladies and Gentlemen, wir plauschen heute über Alfred Hitchcocks Die Vögel.
I will a bird, bird, bird is the word, I want a bird, bird, bird. Bird is the word.
Very, very angry birds.
Wir kommen nicht drumrum, über menschliche und tierische Abgründe zu reden. Dabei werden wir auch zwangsläufig ein bisschen spoilern. Mit und ohne Suspense. Daher folgt hier wie immer unsere Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung!
Die Vögel ist ein Horrorfilm von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963, der auf einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier basiert. In den Hauptrollen sind Tippi Hedren, Rod Taylor und Jessica Tandy zu sehen. Der Film hatte ein geschätztes Budget von etwa 2,5 Millionen US-Dollar. Die Vögel wurde einmal für den Oscar nominiert, für die besten visuellen Effekte, ging hier aber leer aus. Ja, ihr lacht, ich auch. So, Tippi Hedren gewann einen Golden Globe als vielversprechendste Newcomerin, Most Promising Female Newcomer, zusammen mit Ursula Andress und Elke Sommer. Tom, die Vögel. Wer vögelt denn da wen und warum?
Ja, badum. Hätte ich gesagt.
Entschuldigung, der musste sein. Jetzt einmal durch und jetzt brauchen wir das nie wieder. Fang einfach an.
Ich nehme an, du wolltest eigentlich fragen, worum es in Die Vögel geht. Das ist ganz einfach. Vögel greifen Menschen an und keiner weiß warum. The End.
Geil. Die kürzeste Zusammenfassung einfach.
Genau, fast. Also nein, ein bisschen mehr passiert schon. Es wirkt allerdings im Vergleich zum Haupttopic aber eher ein bisschen wie Beiwerk und daher hier auch nur in aller Kürze. Nachdem die junge Melanie den Anwalt Mitch in einer Tierhandlung in San Francisco bei einem etwas angespannten Flirt, Fragezeichen, kennengelernt hat, fährt sie kurz entschlossen in den nahegelegenen Küstenort Bodega Bay, in dem Mitch übers Wochenende mit seiner Mutter und kleinen Schwester lebt, um ihn mit zwei Liebesvögeln zu überraschen. Ihre sich anbahnende Liaison mit Mitch und die Freundschaft zu seiner jungen Schwester Kathy wird zunächst gestört durch Mitchs besitzergreifende Mutter und schließlich auch durch mysteriöse Angriffe von Vögeln auf die Bevölkerung des Städtchens, die sich niemand erklären kann, obwohl es nicht an teils absurden Theorien mangelt. Mitch und die Frauen verstärken die Fenster und Türen des Hauses mit Brettern, was die aggressiven Vögel in der folgenden Nacht allerdings nicht von einem massiven Angriff abhält, in dessen Folge sogar das Dach ein Loch bekommt und Melanie schwer verletzt wird. Da sie ärztliche Hilfe benötigt, beschließen Mitch und seine Familie, das Haus trotz des draußen nun bedrohlich still lauernden Federviehs zu verlassen und ins Krankenhaus zu fahren, was kurioserweise ohne eine weitere Attacke gelingt. Und damit nun wirklich The End.
Danke, Tom. Paddy, Alfred Hitchcock kennt jeder, deswegen danke. Scherz. Erzähl uns was über diesen Typen, bitte.
The Master of Suspense, Alfred Hitchcock. Nicht zu verwechseln mit Alfred Pennyworth.
Oh dear.
Eine absolute Legende in der Filmgeschichte. Sein Schaffen umfasst, wenn man IMDb Glauben schenkt, 69 Filme als Regisseur, davon 29 als Produzent. Das ist wahnsinnig viel.
Ja.
Mehr als Tarantino jemals machen wird.
Er hat das Genre des Thriller und expliziter des Psychothrillers sehr geprägt wie kaum ein anderer. Manch einer möge sogar sagen, er hat dieses Genre erfunden, nämlich mit seinem vielleicht berühmtesten Film, der auch das Horrorkino später stark inspirieren sollte. Ich rede natürlich von Psycho.
Tu es nicht. Weed. Ich konnte nicht anders, tut mir leid.
Ich habe schon drauf gewartet, eigentlich.
Ja, ja, deswegen.
Auch wenn man diesen Film nicht gesehen hat, kennt man diese Duschmord-Szene. Und wenn man die nicht kennt, kennt man die damals bahnbrechende Musik von Bernard Herrmann, die wir gerade gehört haben.
In einer sehr freien Version.
Aber neben Psycho und Die Vögel gibt es noch einige andere sehr bekannte Filme, unter anderem natürlich Vertigo. Weitere bekannte Filme von ihm sind Klassiker wie Rebecca, Der Mann, der zu viel wusste, Bei Anruf Mord, Rear Window oder zu Deutsch Das Fenster zum Hof, North by Northwest oder zu Deutsch Der unsichtbare Dritte und Cocktail für eine Leiche. Ich finde diese Titel teilweise sehr lustig.
Ja, das stimmt.
Hitchcock war 5-mal für den Oscar nominiert als bester Regisseur, gewann allerdings nur einen Ehren-Oscar im Jahre 1968. Es gibt zum einen einen schönen Film mit Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock, der sich mit Hitchcock in der Zeit von seiner Arbeit an Psycho beschäftigt. Und zum anderen ein Buch mit dem Titel Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, von François Truffaut, welches im Prinzip die Wiedergabe eines langen Interviews mit Alfred Hitchcock ist und als ein Standardwerk für angehende FilmemacherInnen gilt.
Danke, Paddy. Die SchauspielerInnen.
SchauspielerInnen!
Und das ist heute mal schön, denn ich weiß nicht, wann wir im Hauptcast mal mehr Frauen als Männer hatten, tatsächlich. Deswegen fange ich erstmal mit dem Typen an. Und dann erzähle ich euch was über die Frauen. Rod Taylor spielt Mitch Brenner. Taylor, Jahrgang 1930, war ein australischer Schauspieler. Nach einigen Nebenrollen im Hollywood der 50er Jahre, unter anderem an der Seite von Elizabeth Taylor und James Dean, folgte kurz vor Die Vögel sein internationaler Durchbruch mit dem Film Die Zeitmaschine. Daraufhin engagierte Hitchcock ihn für seinen Film. Ich schätze, andere Filme, in denen er mitspielt, werden euch gar nicht so viel sagen. Oder habt ihr schon mal von Spion in Spitzenhöschen gehört? Oder Cassidy, der Rebell.
Das denkst du dir doch alles gerade aus, Benny. Bestimmt hat er auch noch mitgespielt in Die Topfpflanze, Schal um 2 Uhr mittags und, wer weiß ich, Hühnchen zum Frühstück. So.
Inglourious Basterds.
Nein, ernsthaft? Der ist das.
Tatsächlich. 2009, nur 6 Jahre vor seinem Tod, spielte er Winston Churchill in Tarantinos Inglourious Basterds. Tippi Hedren spielt die Hauptfigur in Die Vögel, Melanie Daniels. Warum? Tja, Grace Kelly wurde Fürstin von Monaco und Hitchcock brauchte eine neue Lieblingsblondine, die er nach langer Suche in Hedren fand.
Wie das halt so passiert, ne?
Entdeckt, in Anführungsstrichen, hatte er sie in einem Werbespot für einen Diätdrink. Sein Interesse an ihr ging über das Berufliche hinaus, sexuelle Belästigung war an der Tagesordnung. Darüber möchte ich wirklich gleich mit euch sprechen, denn auch in Die Vögel gab es einige Vorfälle. Müssen wir. Kommen wir nicht drum rum.
Ja.
Hitchcock besetzte Hedren im Anschluss an Die Vögel noch als weibliche Hauptrolle in Marnie. Danach hielt er sie noch für 2 Jahre unter Vertrag, lehnte aber alle Rollenangebote für sie ab, um ihre Karriere zu ruinieren, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Der Hintergrund: Hitchcock machte ihr am Set von Marnie einen Heiratsantrag, den sie ablehnte. Das hat dem Ego des kleinen Alfred so sehr zugesetzt, dass er sie wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Die folgenden Rollen waren zum Beispiel in Charlie Chaplins letzten Film Die Gräfin von Hongkong an der Seite von Marlon Brando oder auch ein kleiner Auftritt in I Heart Huckabees aus dem Jahr 2004. Jessica Tandy spielt Lydia Brenner, die Mutter von Mitch. Tandy war eine britische Schauspielerin, die von 1909 bis 1994 gelebt hat. 1990 bekam sie einen Oscar für die Hauptrolle in Miss Daisy und ihr Chauffeur. Mhm. Bis heute die älteste Schauspielerin, die einen Oscar in dieser Kategorie gewonnen hat. Und schon wieder geht's um Marlon Brando. Der wurde nämlich entdeckt bei der Broadway-Uraufführung von Tennessee Williams' Endstation Sehnsucht. Und Jessica Tandy spielte hier die Blanche.
Stimmt. Daher kenne ich den Namen.
Wurde aber für den Film durch Vivien Leigh ersetzt, weil die damals der größere Star war. Aber in der Broadway-Uraufführung war es Jessica Tandy. Trotzdem, für die Blanche gab es den ersten von insgesamt 3 Tonys. Und noch kurz erwähnen möchte ich Suzanne Pleshette, die Annie Hayworth spielt, die Lehrerin und Ex von Mitch Brenner. Die 1937 in New York City geborene und 2008 in Los Angeles verstorbene Schauspielerin ist eine Vertreterin des Method Acting und kam mit Hitchcock am Set laut Berichten so gar nicht gut zurecht. Trotzdem, diese Rolle verhalf ihr zum Durchbruch und sie arbeitete bis zu ihrem Krebstod mit 71 Jahren als Schauspielerin. Posthum wurde sie 2008 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.
Wow.
Hallo liebe Plausch-People und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Piratenplausch Behind the Scenes. Heute vom Set von Der Vogel.
Die Vögel, du Arschloch!
Bitte?
Klaus, Contenance.
Hat der Vogel gerade gesprochen?
Unser Hauptdarsteller, Klaus Kuckuck. Sorry, ist gerade voll im Stress.
Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch!
Klaus Wuser.
Aber wie kann er
Ich meine,
Die Hauptrolle spielen, obwohl er nur ein Kuckuck ist? Okay, wow. Ornithophobie im Jahre 2022. Krass.
Nee, ich meinte...
Wir drehen ja einen Film, ja? Dann werde ich auf deinem Platzzeug verweisen, wo du hingehörst.
Klausi Mausi, flatter mal zur Kantine und hol den Keks.
Ja, sicher, der Klaus für deinen Keks. Klaus für deinen Keks. Verdammt, Sau, du.
Und was wollen Sie, Sie Federnfeind?
Ja, jetzt hören Sie mir doch mal zu. Ich wollte nur wissen, wie der Vogel sprechen kann.
Also eine Disziplin, ein strenges Auswahlverfahren und proteinreiche Ernährung?
Ja. Und Sie sind?
Fabian Tristan von Seraphim, Schauspieler, Produzent und... Vogelmentor.
Ah ja, gut, Herr Fabian, und Sie sind hier am Set zuständig für...
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die hier am Film beteiligten gefiederten KünstlerInnen durch den anspruchsvoll zehrenden Prozess der Sichtbarmachung des inneren Konfliktes ihrer Figuren für die cineastische Präsentation zu begleiten.
Und wie genau? Ich meine...
Fabian?
Unser weiblicher Leadcast, Marilyn.
Marilyn?
Marilyn Meisel.
Okay.
Was gibt's, Honey? Was gibt's?
Wie war das noch? Ich piepe erst, dann fliege ich los, piepe und krächze und dann picke ich ihm die Augen aus.
Schätzchen. Fliegen, piepen, picken, krächzen. Wie wir es trainiert haben. Und denk an deinen inneren Konflikt.
Okay. Mein Ei ist aus dem Nest gefallen. Mein Ei.
Gut so. Eine wahre Künstlerin. Kommt nur einmal vor auf 100 Geflügelhöfen.
Nu, das ist ja alles sehr spannend, Herr Fabian. Aber gestatten Sie mir die Anmerkung, relativ entspannt wirken Ihre geschnäbelten SchauspielerInnen nicht.
Was hat die Eruption einer rachsüchtigen Natur im Angesicht unerträglicher humaner Gleichgültigkeit mit Entspannung zu tun? Wilde, animalische Wut. Jahrhundertelang aufgestauter, gefiederter Weltschmerz.
Ja, okay, ich meine ja nur, also...
Klaus Kuckuck, Marilyn Meisel und ihre Kolleginnen sind keine einfachen Wellensittiche im Käfig, die infantilen Blödsinn nachsprechen. Sie sind Raubvögel, gefiederte Todesengel, wunderschön und furchtbar zugleich. Passen Sie auf, Sie werden staunen. Alle auf Position, Ruhe am Set, Kamera, Licht und Action!
Soll ich vielleicht zur Seite gehen?
Oh, da ist sie ja. Da ist diese dumme Sau von diesem unverschämten Piratensender. Ich muss mal einsperren. Einsperren muss man dich, weil du nicht mehr normal bist.
Gut so, Klaus. Gut so. Nutze die Wut.
Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir die Fresse picke.
Ja!
Nein?
Mein Nest! Wo ist mein Nest? Wo ist meine Mutter?
Gut so, Marilyn, gut so. Geh ins Gefühl rein, Marilyn, geh ins Gefühl. Die Menschen sind schuld. Die Menschen sind schuld.
Du hast mich aus dem Nest geraubt.
Hab ich nicht.
Und jetzt Angriff.
Nein. Hilfe. Licht in die Augen. Meine Augen.
Ja. Gut so. So authentisch. Geil, nicht bewegen.
Ich will nach Hause.
Ich liebe diesen Job.
So, wie gefällt euch der Film?
Wer will anfangen?
Soll ich? Ich bin ganz kurz.
Dann fang mal an, Tom.
Ich habe die Vögel jetzt nach vielen Jahren zum zweiten Mal gesehen und finde ihn ganz okay. Ich kann den Film für das schätzen, was er ist und zu seiner Zeit auch war. Ich mag auch die Suspense-Momente, aber sowohl logischerweise die Technik und vor allem finde ich die dünne Story sind einfach nicht gut gealtert. Für mich ein filmhistorisch interessantes Werk, das man durchaus mal gesehen haben sollte, um zu wissen, was damals war und was heute alles möglich ist, wenn man sich dafür interessiert, aber mehr dann auch nicht.
Soll ich weitermachen?
Mach gern weiter.
Was Hitchcock kann, ist eine Atmosphäre schaffen und ein Gefühl für die Zeit. Aber die Frauenfiguren, die er geschrieben hat, sind furchtbar, ganz zu schweigen von den Special Effects. Das hat vielleicht damals funktioniert, aber zeitlos ist anders.
Don ich, ne?
Ja, ne.
Es ist sicher nicht der beste Hitchcock-Film. Und ich muss gestehen, ich war teilweise recht enttäuscht. Obwohl ich dann doch echt beeindruckt war, mit wie wenigen Mitteln Spannung aufgebaut wurde. Aber die Wirkung des Films wurde mir erst so einige Tage nach dem Schauen bewusst, weil ich plötzlich anfing, unruhig zu werden, wenn in meiner Nähe eine Krähe saß.
Ah, krass, ja.
Ohne Scheiß.
Das ging mir, muss ich aber gestehen, tatsächlich auch beim ersten Mal gucken, das ist viele Jahre her, da ging mir das auch so tatsächlich.
Ja, also wir sind alle anscheinend nicht so wahnsinnig begeistert. Warum haben wir den ausgesucht?
Keine Ahnung, wer hat denn den vorgeschlagen?
Das war bestimmt Benny.
Naja, wir hatten ja schon länger vor, Hitchcock zu besprechen, weil irgendwie... Wenn man Filme bespricht, kommt man an Hitchcock nicht vorbei. Und irgendwie haben wir gesagt, wir besprechen die Vögel. Ich weiß nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist.
Das ist bei uns so ein durchgehendes Thema. Das war auch mit der Weiße Hai so, ja, wo wir gesagt haben, warum haben wir von Spielberg ausgerechnet der Weiße Hai, ja, ausgesucht?
Jetzt sitzen wir da und wissen auch nicht so recht weiter.
Klar, ich meine, wir hätten jetzt auch Psycho besprechen können, aber ich finde das durchaus nicht falsch. Also und Die Vögel ist jetzt auch kein unbekannter Film von ihm. Fangen wir mal mit dem Guten an, also was wir alle in unserer Einführung auch gesagt haben, also die Suspense-Momente, die er da geschaffen hat, auch mit wenigen Mitteln, die sind bis heute einfach toll.
Ja.
Ich erinnere an die Szene, wo sich die Krähen nach und nach im Rücken von Tippi Hedren, die auf einer Bank sitzt und eine Zigarette raucht, nach und nach auf so einem Kinderklettergerüst einfach einfinden. Und sonst passiert nichts in der Szene. Es gibt bei den Stellen, wo die Vögel angreifen oder wenn sie sich zum Angriff bereit machen, es gibt so gut wie nie Musik. Also es wird sich sehr allein auf die Atmosphäre verlassen. Und ich glaube, das war auch noch nicht so üblich damals, ne?
Nee, war überhaupt nicht üblich. Ich meine, alle anderen Hitchcock-Filme sind mit Musik unterlegt, teilweise sogar sehr, sehr groß. Finde ich halt auch gerade so krass, dass das ohne musikalische Mittel, ohne große Geräusche schafft, so eine Spannung aufzubauen, nur über den Schnitt, wie er die Einstellung wählt. Also es ist schon große Kunst.
Ja. Ich mochte auch damals schon die Idee einfach, dass wir einen Horrorfilm haben mit Monsterangriffen, was aber keine Monster sind. Und es ist nicht mehr wie im Falle jetzt des Weißen Hais irgendwie ein großes Raubtier gefährlich ist, sondern es sind Krähen, es sind Möwen, es sind Spatzen. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass es keine Erklärung gibt dafür.
Das mag ich auch.
Das mögt ihr, ich nicht.
Es gibt ja verschiedene Theorien dazu, was die Vögel symbolisieren und so. Ich finde es auch tatsächlich sehr spannend, dass es nicht erklärt wird. Ich habe eine spannende Theorie gelesen, dass die für die Mutter oder die Schwiegermutter in Spe stehen, weil die Schwiegermutter nie angegriffen wird oder die Mutter von Mitch nie angegriffen wird, immer verschont bleibt und erst am Ende, wenn sie sich tatsächlich mit Melanie versöhnt oder sie akzeptiert im Haus und als Frau oder als Freundin von Mitch, werden die Vögel friedlich und sie können sich quasi durch die Vögel ihren Weg wegbahnen.
Das ist ein spannender Gedanke, das habe ich zum Beispiel gar nicht bemerkt, was du gerade erzählt hast. Also, dass sie nie angegriffen wird und dass diese Momente immer mit den Vogelangriffen zusammenhängen.
Genau, also jedes Mal, wenn ihr Sohn und Melanie sich näher kommen, passiert ein Angriff von Vögeln.
Mhm.
Ich finde es tatsächlich sehr schön, weil es wirklich keine Erklärung gibt, weil es so zeitlos ist. Also ja. Es könnte genauso gut auch irgendwie, keine Ahnung, ein Synonym für Corona sein, ohne dass Hitchcock wusste, dass im Jahre 2020 eine Pandemie oder eine jegliche Pandemie oder was auch immer.
Voll. Oder der aufkommende Klimawandel, ne? Also die Natur, die sich rächt am Menschen.
Also es ist wirklich ein Synonym für was über einen hereinbricht, was einen nicht loslässt oder ein Volk oder eine Gesellschaft beschäftigt. Und man sucht nach Antworten, aber letztendlich gibt es eigentlich die eine Antwort nicht oder so. Und die verschiedenen Positionen, die dann halt in diesem Restaurant aufeinandertreffen. Das finde ich eigentlich eine sehr spannende Szene, weil da wirklich sehr viel verhandelt wird. Der Typ, der sagt, okay, das Ende ist nah, hört auf die Bibel und so. Und die Vogelkundlerin, die Ornithologin, da habe ich mich so stark an Lauterbach und die Wissenschaftler erinnert, die vor 2 Jahren gesagt haben, Leute, das ist eine ernste Gefahr.
Ja, stimmt,
und,
genau.
Aber eben so andersrum, ne? Ach, ich kenne die Vögel, ich weiß, die sind nicht so, ich weiß es ganz genau, weil ich habe das studiert und so. Also da, diese Positionen.
Das ist dann so das Gegenteil des Fachgebietes. Genau. Also du hast mal irgendwas gelesen, du hast mal einen Bachelor gemacht vor 20 Jahren und seitdem hast du dich nicht mehr bewegt.
Fand ich super spannend, die Szene.
Oh Mann, das wird toll. Alex, ich bin zu Hause.
Willkommen zu Hause, Aaron. Hast du dich im Fitnessstudio schön ausgepowert?
Was? Ich war in der Filmhochschule zum Hitchcock-Seminar.
Na, erzähl mir doch nichts. Dieser Hintern kommt doch nicht von ungefähr.
Wie bitte?
Und erst diese Oberarme. Uhlala.
Was ist los mit dir?
Entschuldige, Anton. Ich probiere ein neues Persönlichkeitsfeature aus. Flirten wie in der guten alten Zeit, bevor die Wokeness-Polizei uns alles verbieten wollte.
Heißt das wirklich so?
Süß, wenn du versuchst zu denken.
Okay, über dieses Update reden wir noch. Egal. Du, ich habe jemanden kennengelernt beim Seminar. Tippi.
Tippi.
Ja, ist ihr Spitzname.
Na, ich wüsste gleich, wohin sie mich tippen dürfte. Ha, ha, ha.
Sag mal, hörst du dich eigentlich selbst?
Hol mir mal ein Bier, Süßer.
Okay, später wirst du rebootet. Jetzt habe ich keine Zeit. Tippi kommt zu Besuch und wir wollen einen Hitchcock-Film gucken.
Guck mal bitte, was in der Mediathek ist. Ich muss duschen.
Wusstest du, Alfred, dass Hitchcock echt gut mit Frauen konnte?
Ja, da habe ich ganz anderes gehört.
Doch, doch. Der wusste immer, was er sagen soll. Soll ich dir ein paar Tipps geben, wie du mit Tippi flirten kannst? Hitchcock-Style, Zwinky, Zwinky.
Nicht mit dem Update, bitte.
Hey, Baby, du bist so schön, das macht mich völlig psycho.
Boah, come on.
Du bringst mein Vertigo ganz durcheinander, Baby.
Dein Ernst?
Hey, Baby, bist du gut zu Tieren?
Nee, sag es nicht.
Bist du dann auch gut zu
Das war's. Das ist meine Wohnung und nicht die Besetzungscouch von Harvey Weinstein. Du wirst jetzt abgeschaltet.
Entschuldige, Anna.
Anna?
Aber ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Für Ablehnungen ist meine Persönlichkeit nicht ausgerichtet. Bitte warte kurz, während ich dein Leben und deine Karriere ruiniere.
Wie bitte?
So, fertig. Du bist gefeuert, obdachlos und außerdem angeklagt. Die Polizei ist schon unterwegs zu dir.
Aber... Das ist doch Wahnsinn!
Danke für dein positives Feedback. Vergiss nicht, mein neues Update mit 5 Sternen zu bewerten, du süße Maus, du.
Ich fühle mich irgendwie nicht gut.
Ich bestelle dir eine Flasche Frauengold. Mann, bin ich gut. What a man, what a man, what a manly good man. Aha, yeah.
Ich habe ja anfangs also schon erwähnt, dass ich die Story so ein bisschen draufgeklatscht, so ein bisschen dünn, so ein bisschen unnötig finde. Und genauso unsicher bin ich mir auch darüber, was Hitchcock eigentlich mit der Figur der Melanie erzählen wollte. Weil es werden so ein paar Dinge angedeutet, aber nicht wirklich bewertet. Also ich glaube, irgendwie stand sie mal vor Gericht wegen irgendeiner kleinen Betrugssache oder so. Dann wird später nochmal erwähnt, dass sie irgendwie als Fotomodel mal gearbeitet hat. Aber das wird alles nur so angedeutet. Und ich hab mich die ganze Zeit immer gefragt, okay, warum muss ich das wissen?
Man hat bis zum Schluss des Films irgendwie gar keine Ahnung, wer die Leute eigentlich sind, denen man da zuguckt. Für mich fühlt es sich ungefähr so an. Du hast einen Film, der fängt an, der stellt dir Figuren vor, aber sagt dir nicht wirklich, was da jetzt abgeht.
Ja.
Und plötzlich ist das alles egal, weil jetzt geht es nur noch um Vögel, die angreifen. Und ich so, hä? Was?
Den Einstieg fand ich eigentlich ganz spannend. Also sowohl thematisch als auch dramaturgisch, weil du doch in sehr kurzer Zeit irgendwie sehr viel erfährst über die Figuren, finde ich eigentlich erstmal gar nicht verkehrt. Erstmal ganz spannend und dann fährt sie dahin und so. Und eben, dann geht es halt wirklich nur noch um die Angriffe der Tiere. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird dann die Story vernachlässigt und ich verstehe auch nicht so ganz warum. Und dann wird es wirklich einfach langweilig.
Langweilig finde ich jetzt nicht, weil ich muss auch sagen, ich war echt gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Deswegen war ich auch vom Ende so krass enttäuscht. Wie Tom es auch schon in der Zusammenfassung so richtig gesagt hat, die ganze Zeit geht's ab wie Zäpfchen und dann steigen ins Auto und fahren weg und der Film ist vorbei. Es ist so wie, ja, Godzilla greift an, ja, alles klar, wir steigen ins Auto und fahren weg, alles gut.
Ja, reden wir ein bisschen über Hitchcock und seine Beziehung zu den Frauen. Allen voran Tippi Hedren, würde ich sagen. Das wird jetzt nicht schön. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne einfach ein paar Auszüge aus einem Online-Artikel aus der Welt vorlesen, den ich gefunden habe und sehr passend und spannend fand. Einfach um nicht so, ja, ich habe gelesen das und ich habe gehört das sagen zu müssen, sondern deswegen zitiere ich jetzt richtig. Also ein Online-Artikel der Zeitung Die Welt vom 1.11.2016. Der Journalist, der das geschrieben hat, heißt Holger Kreitling. Alfred Hitchcock und die Blondinen. Ein endlos geflochtenes Band. Der Regisseur liebte blonde Filmfiguren, die in seinen Filmen in Not gerieten, die litten und zu Opfern wurden, manchmal erwürgt, zerstückelt, an den Rand des Wahnsinns getrieben. Er machte schöne Frauen zu Stars. Grace Kelly, Kim Novak, Eva Marie Saint, Tippi Hedren. Er war obsessiv, ein großer Verdränger, ein komplexbeladener, übergewichtiger Mann, kurz ein echter Problemfall, der zugleich ein Meisterwerk nach dem anderen drehte. Besonders Tippi Hedren hat unter der Arbeit mit Hitchcock gelitten, der sie quälte und bedrängte. Nach den 2 Filmen Die Vögel 63 und Marnie 64 war Schluss. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe der Regisseur, damals 64 Jahre alt, sie betatscht, etwa nachdem er Hedren 31 in sein Büro bestellt hatte. Eines Tages habe er sich im Auto auf sie geworfen und versucht, sie zu küssen. Sie habe geschrien, ihn weggeschoben und sei ins Hotel geflogen. Hedren war zu der Zeit alleinerziehende Mutter. Tochter Melanie war 4 Jahre alt. Besonders schlimm war der finale Überfall bei den Arbeiten an Marnie. Sie schreibt, Zitat von ihr, ich habe noch nie Details darüber erzählt und ich werde es auch jetzt nicht. Ich sage nur, dass er mich plötzlich packte und seine Hände auf mich legte. Es war sexuell, es war pervers und es war hässlich. Zitat Ende.
Alter.
Hitchcock hatte seinen Spaß an sadistischen Spielchen mit Untergebenen. Er setzte seine weiblichen Stars immer unter Druck, Schauspieler sind Vieh, sagte er. Und er fantasierte auch sein Idealbild einer kühlen, blonden Frau zusammen, wofür er immer wieder eine Taxi-Geschichte erzählte. François Truffaut erklärte er 66, der Sex darf nicht gleich ins Auge stechen. Eine junge Engländerin mag daherkommen wie eine Lehrerin, aber wenn sie mit ihr in ein Taxi steigen, überrascht sie sie damit, dass sie ihnen in den Hosenschlitz greift. In Über den Dächern von Nizza und Der unsichtbare Dritte gibt es ähnliche Szenen. Er kümmerte sich bei seinen Darstellerinnen um jedes Detail, Frisur, Kostüme, Umgang. Bei Hedrin, die für Die Vögel ihr Debüt gab, war er noch unduldsamer als sonst. Er isolierte sie am Set und wich selbst nicht von ihrer Seite. Er flüsterte ihr Obszönitäten ins Ohr. Er wollte, dass sie reichlich Martinis trank. Bei Die Vögel musste Hedrin durch ein Martyrium gehen. Am Tag nach dem Autovorfall wurde eine Szene mit ihr in der Telefonzelle gedreht. Eine Möwe durchbrach bei einem Angriff das eigentlich bruchsichere Glas. Splitter fielen Hedrin ins Gesicht. Die zentrale Angriffsszene mit Spatzen wurde eine Woche lang gedreht. Die Vögel wurden mit Bändern an Hedrin festgebunden, damit sie aggressiv auf die Frau losgingen.
Poch.
Immer wieder wurden ihr Vögel ins Gesicht geworfen. Es sei hässlich, brutal und unbarmherzig, Zitat, gewesen, schreibt sie jetzt, mehrfach pickten Vögel nach ihren Augen. Nach der Arbeit brach Hedrin zusammen und musste eine Woche medizinisch überwacht werden. Während der Arbeiten zu Marnie mit Sean Connery, der von den psychosexuellen Störungen einer jungen Frau handelt, die zur Diebin wird, eskalierte die Situation. Melanie Griffith bekam von Hitchcock eine Puppe ihrer Mutter geschenkt, im Kostüm aus Die Vögel, allerdings lag die Puppe in einem Sarg.
Was geht ab?
Hitchcock ließ sich eine Maske von Tippi Hedren anfertigen und stellte sie im Büro auf. Es gibt in Marnie eine Vergewaltigung in der Hochzeitsnacht. Hedrin schreibt, ihr sei klar gewesen, dass es Hitchcocks Fantasie über mich war, als der Mann seine frigide, unerreichbare Braut überfällt. Ende Februar 1964 gestand Hitchcock ihr in Hedrins Wohnwagengarderobe seine Liebe. Sein Biograf Donald Spoto schrieb 1983, er, Zitat, machte ihr einen offenen sexuellen Antrag. Zitat Ende. Hedrin hat den Zwischenfall in vielen Interviews bereits erwähnt. Zuletzt in diesem Frühjahr hatte sie erzählt, dass es zu einem, wieder Zitat, schrecklichen, fürchterlichen Streit kam. Hedrin weigerte sich, er sagte, ich ruiniere dich. Hitchcock redete danach nicht mehr mit Hedrin, er verlor jedes Interesse an Marnie, der für Hitchcocks Verhältnisse seltsam schlampig beendet wurde. Der Vertrag mit ihm musste erfüllt werden, 2 Jahre konnte sie keinen Film machen. Er hinderte die Universal Studios daran, Hedrin für einen Oscar zu promoten. Hedrin sprach regelmäßig über die schwere Zeit mit Hitchcock, aber sie lobte ihn öffentlich mehrfach für seine Arbeit. Sie war bei seiner Beerdigung 1979 dabei. Es habe für sie 2 Alfred Hitchcocks gegeben, sagte sie, und sie habe den Künstler bewundert. Zitat, er hat meine Karriere ruiniert, nicht mein Leben. Zitat Ende. 2012, als der Film The Girl mit Sienna Miller über Hedrin und Hitchcock erschienen war, sagte sie, sie habe damals absolut nichts tun können. Zitat wieder von ihr, es gab einfach keine Gesetze für diese Vorfälle. Wenn das heute passiert wäre, würde ich eine sehr reiche Frau sein. Zitat Ende. Ja, ich finde, das fasst es besser zusammen als alles, was wir darüber hätten reden können. Ziemlich bedrückend und wieder die Frage, warum müssen Genies, selbsternannte Genies, so Arschlöcher sein?
Boah, ach du Scheiße.
Und es ist halt dann wirklich die Frage, also sollte man dann Hitchcock-Filme noch gucken? Wenn, ne, also wenn der Mann dahinter so widerlich war. Also ich bin da echt auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir denke, ja, die Filme sind ja, ne, stehen ja für sich und so, aber wenn da so viel passiert ist am Set und
ja.
Zu welchen Kosten? Also, ne, so ist es das wert?
Ja, wie, also, wo hört die Trennung dann mal auf, ne? Also von Künstler zu Mensch, wo ist dann mal die Linie, wo man sagt, nee, sorry, ist ist egal, ob man das jetzt trennt oder nicht, das geht einfach nicht mehr.
Ja.
Also der Harvey Weinstein von damals, wo
ja, ja.
krasser eigentlich noch, ne? Also es war.
Ja, und vor allem wird auch bis heute nicht so genug darüber gesprochen. Ne? Also ich habe das zum Beispiel selber auch schlicht, bis du mir das erzählt hast, nicht gewusst in der Form. Also du lernst Dinge über Leute wie Hitchcock und so, aber das wird nicht erwähnt. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Das Traurige ist ja, ne, Hitchcock ist jetzt ein extrem prominentes Beispiel davon. Aber ich nehme mal an, dass es eine Menge mehr Harvey Weinsteins damals in dieser Industrie gab, als wir wissen. Sicherlich auch heute noch einige mehr, als wir wissen.
Und das ist halt auch so krass, bis es da wirklich endlich mal zu einer einigermaßen öffentlichen großen Diskussion drüber kam. Das ist halt erst in unseren Zeiten dann passiert. Me Too vor ein paar Jahren. Ne? Und also bis dahin hat sich das ja nicht geändert. Und das mit Hitchcock ist irgendwie jetzt was weiß ich, wie 60 Jahre her. Die Geschichte, ne? Und seitdem ging das so. Und auch bis heute, weißt du, werden manche Männer oder welche, die sich dafür halten, werden nicht müde, irgendwie zu sagen, ja, die Frauen wollen halt nur Karriere machen und deswegen haben wir das vorher nicht gesagt. Also, wo jegliches Verständnis für diese Strukturen abgeht und so, ne? Und das ist krass.
Gut ist nur, dass nicht alle Genies so sind.
Ja, ach, Mensch. Große, große Begeisterungsstürme hat es heute nicht entfacht, aber...
Ja, ich würde sagen, wir haben eine Filmlegende gestürzt. Das reicht für heute.
Mission accomplished!
Prol Peters Podcast.
Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Prol Peters Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute berichte ich euch live vom alljährlichen Seemöwen-Wettscheißen. Tja, ihr habt richtig gehört. Jedes Jahr veranstalten die hier ansässigen Hamburger Möwen einen internationalen Wettbewerb, bei dem diejenige Möwe gewinnt, die mit ihren gezielten Exkrementschüssen die meisten Punkte machen kann. Das heutige Ziel sind eine Gruppe ahnungsloser Matrosen, die gerade an einer Pommesbude ihren Hunger stillen. Oha, und da ist das Signal für den ersten Wettstreiter. Malik von Mervington vom adligen Vogelblut aus England. Bekannt für seine präzisen Schüsse in der Kurve. Er lässt sich Zeit, um zu fokussieren. Jetzt setzt er an. Oh, mitten auf die Currywurst. Was für ein Einstand von Malik von Mervington. Der Matrose kriegt sich gar nicht mehr ein vor Ärger. Na, wenn das mal keine hohe Punktzahl von der Jury gibt. Und ja. Eine Gesamtwertung von 8,9. Großartige Leistung vom englischen Wettbewerber. Und jetzt als zweites die Außenseiterin aus Island, Mary Mulfgall. Die Sensation dieser Saison hat in der Qualifikation einiges an Talent bewiesen. Hat einen sehr eigenen Stil und alle sind natürlich gespannt, ob sie auch heute wieder ihren Schiss mit der doppelten Schraube versuchen wird. Oh, hat er Probleme beim Start wegen einer plötzlichen Böe? Kommt sie damit klar? Ja, sie fängt sich. Und da ist sie doch eine Schraube. Mitten auf den Kopf. Die Krönung einer unglaublichen Saison dieser Newcomerin. Nein, besser kann man es nicht machen. Und die Gesamtwertung 9,5, Leute. Leider Stilpunktabzug wegen dem Anflug, aber ist doch vollkommen egal. Dennoch, was für eine Möwe. So, Freunde, und jetzt. Der Superstar geht an den Start. Messi Mövinho aus Argentinien. Kann er an seine bisherigen Erfolge anknüpfen? Oder ist vielleicht heute der Tag, an dem die Isländerin ihm den Rang abläuft? Die Spannung ist unerträglich. Auch auf den Rängen kann man es förmlich spüren. Und ich mach mir gleich in die Hosen. Es geht los. Starker Anflug. Seine Dynamik ist unverwechselbar. Er verschmilzt fast mit der Luft. Was wird er tun? Womit überrascht uns Messi Mövinho? Er setzt an. Das gibt's ja nicht! Er schießt daneben und trifft die Pommesbude! Messi Mövinho schießt daneben und trifft nur... Oh, Moment! Die Pommesbude wackelt! Der Schuss hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht! Und sie begräbt alle Matrosen unter sich! Ein Wahnsinn! Messi Mövinho!
Ihr habt wieder gezaubert, Leute! Das ist Möwengeschichte, was hier geschrieben wird! Ich krieg mich gar nicht mehr ein hier! Unglaublich! Ja, und mit diesem denkwürdigen Highlight verabschiede ich mich auch schon wieder mit Paul Peters Podcast. Und nicht vergessen, Kinders, Möwenschiss bringt Glück, doch nur der Möwe, sonst kein Stück. Tschüssikowski, ciao!
Das war die 9. Episode der 3. Staffel von Piratenplausch, diesmal mit Die Vögel. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns euren FreundInnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback, gerne auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter dem Accountnamen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag von bewegten Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leinen los, Anker richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.